Ja, der Vortrag heißt, wie geschrieben, die Stellung der Schutzbefohlenen im Islam nach den klassischen Quellen der Scharia. Die Stellung der Schutzbefohlenen im Islam nach den klassischen Quellen der Scharia. Es handelt sich im folgenden Vortrag um die Stellung der sogenannten Ahlu Zimma, das heißt der Schutzbefohlenen im islamischen Recht, und die Durchführung der die Ahlu Zimma betreffenden Ordnungen zur Zeit Mohammeds und während der ersten Eroberungen des Kalifenstaates, insbesondere unter der Führung des zweiten Kalifen Umar bin Khattab. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Umsetzung dieser Ordnungen in die Tat sich davon erheblich unterscheiden kann, was die Scharia anordnet, mal zugunsten der Schutzbefohlenen, mal umgekehrt. Mit der Scharia wird das kanonische Recht im Islam bezeichnet, das sich auf vier Quellen stützt: Koran, Tradition, Analogieschluss und Konsens der islamischen Gemeinde. Wenn jemand nach dem Sinn und Zweck dieses Themas fragt, so antwortet ein ägyptischer Gelehrter im Vorwort seiner scharia-rechtlichen Untersuchung zur Stellung der Ahl Zimme mit folgenden Worten: Ist die Scharia für Moslems sowohl Religion als auch Gesetz, so ist sie für die Nicht-Moslems ein verbindliches Gesetz, solange sie im Haus des Islam leben. Daher empfiehlt es sich gerade für diese, sich mit den Ordnungen zu befassen, die sie betreffen. Damit trifft uns ein neuer Begriff entgegen, das Haus des Islam, Darul Islam auf Arabisch. Um unser Thema besser verstehen zu können, müssen wir zuerst einige Zentralbegriffe kurz erklären. Dazu gehören das Haus des Islam, Darul Islam, das Haus des Krieges, Darul Harb, und deren Bewohner, Bürgschaft oder Testament, Ahad sowie Zimme und Dschihad, Bekämpfung der äußeren Feinde. Zuerst Haus des Islam und Haus des Krieges. Nach der klassisch-islamischen Theorie hinsichtlich des Kriegszustandes teilt sich die Welt in zwei Lager auf, in das Haus des Islam und das Haus des Krieges. Es gibt auch Rechtsgelehrte, die außerdem von einem Haus des Schutzvertrags, Darul Ahd, sprechen. Unter dem Haus des Islam versteht man Länder, einschließlich der arabischen Halbinsel, die Moslems erobert haben, in welchen die Ordnung des Islam mit all seinen religiösen und politischen Institutionen herrscht. Diese Länder nennen die islamischen Rechtsgelehrten Haus der Gerechtigkeit, weil in ihnen die Gerechtigkeit Allahs walte. Ein Land, welches zum Haus des Islam gehört, verliert diese Eigenschaft nach der hanafitischen Rechtsschule in folgenden Fällen: A. Wenn an die Stelle der Scharia ein anderes Rechtssystem tritt. B. Wenn es zwischen zwei nicht-islamischen Ländern liegt. C. Wenn den Moslems nicht erlaubt wird, sich in ihm aufzuhalten, oder wenn ihnen keine Bürgschaft erteilt wird. Haus des Krieges. Im Gegensatz zum Haus des Islam genießt der Moslem im Haus des Krieges keine Sicherheit und ist auf die Bürgschaft der anderen angewiesen, weil die Macht ihnen gehört. Im Haus des Krieges oder des Unglaubens können die Moslems ihre Religion nicht verbreiten, benötigen dazu eine Genehmigung und sind nicht in der Lage, die Häresie zu verfolgen und ihre Macht in Bezug auf die anderen auszuüben. Wir kommen zum Dschihad und Eman, Sicherheitserklärung oder Securitas. Wörtlich bedeutet Dschihad fleißig, eifrig und rüstig sein. Als Terminus technicus eine Pflicht der Gesamtheit, Fardun lil Kifaya, und zwar zum Anfangen. Das heißt, nimmt sich einer einen Teil an, so fällt die Pflicht für die übrigen weg. Vernachlässigen sie denselben, so ist es ihnen eine schwere Schuld. Frei davon sind jedoch Knaben, Sklaven, Frauen, Blinde, Lahme und Verstümmelte. Dschihad ist eine absolute Pflicht, Fardu'ain, wenn die Feinde einen plötzlichen Überfall machen, weil es geschrieben steht: Rückt klein und groß zum Kampf aus und führet mit eurem Vermögen und in eigener Person um Gottes Willen Krieg. Zitat aus dem Koran. Dann ziehen Frauen und Sklaven auch ohne Erlaubnis aus. Die Sicherheitserklärung, Al-Aman, wird im islamischen Recht unter dem Kriegsrecht behandelt und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Friedensermann und Kriegsermann. Die Juristen sagen, dass jeder Ausländer, auch der Ungläubige, sich im Haus des Islam aufhalten kann, wenn er entweder von der kompetenten islamischen Autorität den Schutzbrief erhalten hat und damit ins Land kommt oder als Gesandter eines ausländischen Staates mit einem Beglaubigungsschreiben einzieht. Derjenige, der diesen Schutzbrief oder Sicherheitserklärung Al-Aman erhalten hat, heißt Al-Musta'min. Wer ohne Musta'min zu sein ins Land kommt, wird ebenso wie seine Habe Gemeingut der Moslems. Nur wenn er von der Ergreifung den Islam angenommen hat, nur wenn er vor der Ergreifung den Islam angenommen hat, soll er nach Abu Yusuf und Abu Muhammad als freier Mann angesehen und die bei ihm vorgefundene Habe immun sein. Abu Hanifa hingegen erklärt, dass es für diesen Fall gleichgültig sei, ob die Annahme des Islam vor oder nach Ergreifung stattgefunden habe. Was den Kriegsermann anbelangt, so wird er im Krieg gewährt und kann von jedem Moslem, auch von dem Geringsten, erteilt werden. Diese Schutz- oder Sicherheitserklärung kann schriftlich, verbal oder durch einen Wink erfolgen. Um zu verhindern, dass der Musta'min zum Spion seines Heimatstaats und zur Hilfe gegen den islamischen Staat werde, ordnet das Gesetz des Islam an, dass der ungläubige Musta'min sich im Haus des Islam nicht länger als ein Jahr aufhalte und dass ihn der Imam innerhalb dieses Jahres auffordere, das Land zu verlassen. Oder die Lasten der Schutzbefohlenen, insbesondere die Kopfsteuer, auf sich zu nehmen. Hiermit sind wir zu unserem eigentlichen Thema angelangt. Die Frage ist, wer sind die Schutzbefohlenen im Islam und was bedeutet dieser Schutz für beide Seiten? Der zweite Teil, Ahlus Zimma, die Leute des Schutzes. Mit den Schutzbefohlenen meint das islamische Recht jene Ungläubigen, denen die Moslems nach Einnahme ihres Wohngebietes die Zimma, Schutz, Garantie oder Testament gewähren dürfen. Jeder erwachsene, freie Angehörige einer Buchreligion, der Verstand besitzt, zum Kampf fähig ist und die Kopfsteuer zu zahlen vermag, ist ein Schutzbefohlener. Nach einer bekannten Definition ist die Zimma die Duldung bestimmter Ungläubiger trotz ihres Beharrens auf ihrer Religion unter der Bedingung der Zahlung von Kopfsteuer und der Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Anordnungen bezüglich der Religionen. Die Grundlage dazu ist der Koranvers: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören, von denen, die die Schrift erhalten haben, bis sie kleinwerdend Tribut entrichten. Nach der hanafitischen Schule kann jeder Ungläubige außer den arabischen Polytheisten als Schutzbefohlener angesehen werden. Ausgenommen bei allen Rechtsschulen sind die Abtrünnigen, weil der Koran sagt, ihr werdet gegen sie zu kämpfen haben, es sei denn, sie nehmen wieder den Islam an. Denn der Abfall von Glauben macht vogelfrei. Ihr werdet gegen sie zu kämpfen haben, es sei denn, sie nehmen wieder den Islam an, statt Ende. Denn der Abfall vom Glauben macht vogelfrei. Sie können entweder den Islam oder das Schwert wählen. Frei von der Kopfsteuer sind Mönche, die sich an Kriegshandlungen nicht beteiligt haben, sowie Knaben, Frauen, Sklaven, Blinde und Lahme und solche Arme, die gar keine Einnahmen haben. Nachdem wir die wichtigsten Schlüsselbegriffe des islamischen Rechtes für unser Thema kennengelernt haben, können wir zuerst die Beziehung Mohammeds zu den Leuten des Buches, das heißt Christen und Juden, danach die ersten Schutzverträge der Moslems mit den Fremden behandeln. Im letzten Teil möchte ich die Pflichten der Schutzbefohlenen, wie sie in den Scharia-Quellen dargelegt werden, erklären. Da der Koran uns in Bezug auf die rechtliche Lage der Schutzbefohlenen wenig hilft, ist der Umgang des Propheten mit Christen und Juden für uns von großem Wert, weil die Handlungsweise des Propheten, Tradition, die zweitwichtigste Quelle der Scharia ist, die Praxis seiner Genossen, zu denen die ersten Kalifen gehören, gilt ebenso als rechtliche Grundlage für die Regelungen der Scharia. Wenn man aber in Betracht zieht, dass die ersten Kalifen bei der Ausübung ihrer Herrschaft und bei der Rechtspraxis nicht weniger widersprüchlich waren als der Prophet selbst, der sich als geschickter Staatsmann und Politiker nicht selten an der Realität orientierte, darf es niemanden überraschen, dass die Rechtsquellen für die Schutzbefohlenen keine einheitlichen Bestimmungen enthalten. Der dritte Teil, Mohammed und die Leute des Schrift oder Leute der Schrift in Medina. Am Anfang seiner Mission betrachtete sich Mohammed als denjenigen, der den Christen am nächsten steht. Dass er seine ersten Anhänger in Mekka während der Verfolgungen nach Äthiopien sandte, weist auf diese seine Überzeugung hin. Es herrschte zwischen Mohammed und den Christen in seiner Umgebung, wenn auch einseitig, ein Klima der Toleranz und Bewunderung, zumal sie eine unbedeutende Minderheit bildeten und niemals für die islamische Gemeinde eine Gefahr darstellten. Trotz späterer Verse, in denen Mohammed sowohl Christen als auch Juden heftig angreift, nahm der Streit zwischen Mohammed und Christen niemals solche Dimension an, dass ein friedliches Zusammenleben unmöglich werden könnte, wie es der Fall mit den Juden war. Selbst in einem späteren Vers heißt es, du wirst sicher finden, dass diejenigen, die sich den Gläubigen gegenüber am feindlichsten zeigen, die Juden und die Heiden sind. Und du wirst sicher finden, dass diejenigen, die den Gläubigen am nächsten stehen, die sind, welche sagen, wir sind Nasara, Christen. Dies deshalb, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie nicht hochmütig sind. Was die Beziehungen Mohammeds zu den Juden in Medina betrifft, so waren sie unterschiedlich und wechselseitig. In der ersten Periode zum Beispiel versuchte Mohammed, eine Einheitsallianz unter der Bevölkerung Medinas zustande zu bringen. Im Vertrag dieser Allianz werden die Juden als ein Teil der islamischen Gemeinde Umme erwähnt. Dieser Vertrag heißt und lautet im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Dies ist eine Übereinkunft zwischen Mohammed, dem Gesandten, zwischen den Gläubigen und Moslems von Quraysh, Yathrib und denen, die sich ihnen angeschlossen und zusammen mit ihnen gekämpft haben. Sie, das heißt Juden, es wird jedem der Schutz und Hilfe gewährt, das heißt jedem, der sich diesem Vertrag anschließt, wird Schutz und Hilfe gewährt, sodass ihm weder eine Ungerechtigkeit widerfährt, noch gegen ihn Front gemacht wird. Weil die Juden, solange sie zusammen mit Moslems kämpfen, genauso viel ausgeben wie die Moslems. Die Juden von Banu Auf bilden zusammen mit den islamischen Gläubigen eine Gemeinde. Allerdings, die Juden haben ihre eigene Religion und die Moslems haben ihre eigene Religion. Start Ende. Die Verbannung der Bani Qaynuqa. Diese friedliche Koexistenz zwischen Mohammed und Juden änderte sich bald, weil die Juden nicht bereit waren, Mohammeds Botschaft anzuerkennen. Hinzu kam der geheime Pakt zwischen den Juden Medinas und den Polytheisten Mekkas, was zuerst zur Verbannung der Sippe Banu Qaynuqa führte. Mohammeds Sieg über seine Feinde bei der Schlacht Badr bewirkte unter den Angehörigen des Stammes Banu Qaynuqa Ärger und Pessimismus. Dies wurde von Mohammed als Verrat am Vertrag und Testament empfunden. Und sie schwören bei Gott, dass sie zu euch gehören, während sie in Wirklichkeit nicht zu euch gehören. Vielmehr ängstliche Leute sind, die nicht wagen, sich offen zur Gegenseite zu bekennen. Zitat aus dem Koran. Danach kam der Vers, welcher den Moslems den Vertragsbruch genehmigte, wenn sie dasselbe seitens der anderen fürchteten. Der Koran sagt, und wenn du von gewissen Leuten Verrat fürchtest, dann wirf ihnen den Vertrag einfach hin. Gott liebt diejenigen nicht, die Verrat begehen. Der Prophet belagerte ihr Lager mit der Absicht, sie zu vernichten, aber dank der Vermittlung Abdullah bin Ubay bin Salul war er dann damit einverstanden, dass sie innerhalb von 3 Tagen Medina verlassen, ihre Rüstung und Werkzeuge aber komplett zurücklassen mussten. Die Vertreibung der Banu Nadir. Weil der Stamm Banu Nadir dem islamischen Heer bei der Schlacht Uhud keine Unterstützung gewährt hatte, wurden sie von Mohammed als Verräter betrachtet. Unter dem Vorwand, die Juden hätten versucht, ihn umzubringen, beschloss Mohammed, ihre Siedlung belagern zu lassen. Danach erhielten sie freien Abzug Die Biografie Mohammeds sagt, die zogen unter Musik mit Pauken und Saitenspiel aus. Die Vernichtung des Stammes Banu Qurayza. Mohammed bemerkte, wie Juden des Qurayza-Stammes während der Belagerung Medinas den Polytheisten Hilfe gewährt hatten und erließ diejenigen von den Leuten der Schrift, die sie, das heißt die Ungläubigen, unterstützt hatten, aus ihren Burgen herunterkommen und jagte ihnen Schrecken ein, so dass ihr sie zum Teil töten und zum Teil gefangen nehmen konntet. Ich wiederhole den Vers. Und erließ diejenigen von den Leuten der Schrift, die sie unterstützt hatten, aus ihren Burgen herunterkommen und jagte ihnen Schrecken ein, so dass ihr sie zum Teil töten und zum Teil gefangen nehmen konntet. Und die coolen Angaben finden Sie in Bemerkungen, wenn ich das vervielfältige. Deswegen erwähne ich nicht die Versangaben. Am Nachmittag kam Gabriel aus einem Maultier zu Mohammed und sprach: O Gesandter Gottes, hast du etwa die Waffe beiseite gelegt? Mohammed antwortete: Ja. Daraufhin sprach Gabriel: Die Engel jedoch haben ihre Waffen noch nicht beiseite gelegt. Und du bist nur zurückgekommen, weil deine Leute es so wollten. Gott aber befiehlt dir nun, O Mohammed, gegen die Banu Qurayza auszuziehen. Ich begebe mich ebenfalls dorthin und werde sie zerbrechen. Die Moslems belagerten ihr Quartier 25 Nächte lang, bis die Belagerung sie peinigte und Gott ihren Herzen Schrecken einjagte, so dass sie sich schließlich ergaben. Es wurde beschlossen, all ihre Männer zu köpfen, ihre Kinder und Frauen aber als Sklaven zu verkaufen. Und ihre Habe unter die Moslems zu verteilen. Der schwedische Orientalist Tor André begründet dieses schonungslos ausgeführte grausame Urteil damit, dass die Juden mit ihrem Hohn und ihrer Ablehnung ihm, Mohammed, die größte Enttäuschung seines Lebens bereitet und eine Zeit lang gedroht hatten, seine prophetische Autorität völlig zu stützen. Für ihn musste es daher feststehen, dass die Juden die geschworenen Feinde Allahs und seine Offenbarung waren, gegen die keine Schonung in Frage kommen konnte. Teil 4. Die ersten vier Kalifen und ihr Umgang mit den Leuten der Schrift. Hier möchte ich kurz die Praxis der sogenannten rechtschaffenen Kalifen, Khulafa al-Rashidin, mit den Leuten der Schrift behandeln. Diese Periode der islamischen Geschichte ist für unser Thema auch von großer Bedeutung, weil die in dieser Phase abgeschlossenen ersten Verträge zwischen den islamischen Eroberern und den Nicht-Moslems die Grundlage für die spätere Praxis darstellten. Diese Verträge, deren schriftliche Dokumente uns in relativ frühen Werken wie der Chronik Tabaris vorliegen, gelten unter den Juristen als Fortsetzung der Tradition Mohammeds in Bezug auf die Leute der Schrift, wenn auch die kritische Islamwissenschaft an ihrer Originalität zweifelt. Arabische Halbinsel, Najran. Obwohl die christlichen Bewohner Najrans mit Mohammed einen Vertrag abgeschlossen hatten, welcher vom ersten Kalifen Abu Bakr anerkannt worden war, ordnete Omar, der zweite Kalif, die Vertreibung der Najraner an. Über die Gründe dieser Vertreibung gibt es in den Quellen verschiedene Meinungen, wie etwa die bedrohliche Zunahme der Christen oder ihr Versäumnis, den von Mohammed festgelegten Pflichten nachzugehen. Viele Moslems aber rechtfertigen dies mit einem Ausspruch Mohammeds: Ich werde die Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel ausweisen und darin nur noch Muslime wohnen lassen. Eine von Aisha überlieferte Variante dieses Ausspruches lautet: Es darf in der arabischen Halbinsel niemals zwei Religionen geben. Irak und Hira. Die nordarabische Provinz Hira ergab sich im Jahre 633 dem islamischen Eroberer Khalid bin Walid und schloss mit ihm folgenden Vertrag ab. 1. Die Bewohner Hiras haben ihre eigene Religion, dürfen ihre Kirchen, Klöster und Tempel bewahren, Kreuze tragen und Glocken läuten. 2. Sie dürfen weder die Feinde der Moslems unterstützen, noch sie auf die Schwäche der Moslems aufmerksam machen. 3. Sie haben aufrichtig zu leben, sie dürfen sich kleiden, wie sie wollen, ohne jedoch den Moslems zu ähneln. 4. Sie sollen den Moslems Unterkunft gewähren, ihre Sklaven werden auf dem islamischen Markt verkauft, wenn sie sich zum Islam bekehren. Der Gewinn aber gehört ihren Besitzern. Mesopotamien, das ist Irak, der mit Raqqa abgeschlossene Friedensvertrag lautet: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Iyad bin Gunum gewährte den Leuten von Raqqa an dem Tag, an welchem er mit ihnen zusammenkam, Schutz für die Einzelnen und Garantie für ihre Habe. Solange sie die Kopfsteuer, welche ihnen auferlegt wurde, entrichten, niemanden umbringen, keine Glocken läuten, keine Kloster und Gebetshäuser bauen und keine Prozessionen machen, dürfen ihre Kirchen weder zerstört noch zu Wohnhäusern gemacht werden. Gott ist Zeuge davon. Jerusalem. Auch Jerusalem wurde während des Kalifats von Umar im Jahre 638 erobert. In einer Version des mit Jerusalem oder Aliyah geschlossenen Vertrags heißt es: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Dies ist der Schutz, Aman, welcher Omar, Diener Gottes und Fürst der Gläubigen, den Bewohnern von Aliyah gegeben hat für ihre Seelen und Habe. Dieser Schutz bezieht sich auf ihre Kirchen und Kreuze, die Gesunden und Kranken. Demnach dürfen ihre Kirchen weder zerstört noch zu Wohnhäusern gemacht werden, weder sie selbst noch der ihnen zugehörige Besitz sollen Schaden leiden. In religiöser Hinsicht soll kein Zwang auf sie ausgeübt und keinem soll etwas zuleide getan werden. Kein Jude soll bei ihnen in Aliyah wohnen. Die Bewohner von Aliyah müssen die Kopfsteuer in gleicher Weise entrichten wie die Bewohner anderer Städte. Sie müssen die Byzantiner und die Räuber aus der Stadt vertreiben. Persien. Die Schutzverträge zwischen den islamischen Eroberern und den Persern unterscheiden sich im Maß der Härte deutlich von den Verträgen mit christlichen Regionen. Wie es vielleicht am prägnantesten im Vertrag mit den Bewohnern Isfahans im Jahre 642 zum Ausdruck kommt. Der Vertrag lautet: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Ein Schreiben von Abdullah an Fadl Safan und die Einwohner von Isfahan und Umgebung. Ihr genießt Sicherheit, solange ihr die Kopfsteuer entrichtet, die ihr je nach Vermögen jedes Jahr an den jeweiligen Gouverneur eures Landes für jeden erwachsenen Mann bezahlen müsst. Auch müsst ihr jedem Muslim den Weg weisen, seine Straße in Ordnung halten, ihn für einen Tag und eine Nacht aufnehmen und ihn mit einem Reittier für seine Weiterreise versehen. Erhebt euch nicht über einen Muslim. Was ihr den Muslimen schuldet, ist euer guter Wille und die Entrichtung eurer Abgaben. Ihr habt Sicherheitsversprechen, solange ihr euch fügt, doch wenn ihr etwas ändert oder wenn einer von euch etwas ändert und ihr ihn nicht ausliefert, dann habt ihr das Sicherheitsversprechen verwirkt. Wenn jemand einen Muslim beleidigt, wird er streng dafür bestraft. Wenn jemand einen Muslim erschlägt, werden wir ihn töten. Ägypten. Der mit den Bewohnern Ägyptens abgeschlossene Friedensvertrag kann in folgenden Punkten zusammengefasst werden. Das sind verschiedene Versionen, deswegen gebe ich einen kurzen Auszug. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Wir Moslems garantieren die Sicherheit der Personen, ihres Besitzes, ihres Kultes und ihrer Kultgegenstände, Kreuze sind gemeint. Die Ägypter tragen die Verantwortung für die Untaten ihrer Verbrecher und verpflichten sich, jährlich eine Kopfsteuer von 50 Millionen Dinar zu entrichten. Wer diesem Vertrag nicht beitritt, demgegenüber haben die Moslems keine Schutzpflicht. Wenn Überschwemmungen vorkommen, sind die Abgaben fällig. Die Nubier dürfen nicht zusammen mit Ägyptern wohnen. Sie dürfen dem Friedensvertrag beitreten, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Pferden und Sklaven liefern. Wenn sie das tun, werden sie nicht mehr angegriffen und können ihren Geschäften in Sicherheit nachgehen. Syrien. Von dem mit Syrien und Damaskus abgeschlossenen Friedensvertrag liegen uns mehrere Versionen vor. Unter ihnen ist das sogenannte Omar-Abkommen das berühmteste. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Dies ist ein Brief, welchen die Christen von der und der Stadt an der Diener Gottes Omar bin Khattab, den Fürsten der Gläubigen, gerichtet haben. Als ihr in dieses Land kamt, haben wir euch um eine Sicherheitsgarantie für uns, für unsere Nachkommenschaft, unseren Besitz und unsere Glaubensbrüder gebeten. Und wir haben gegenüber euch folgende Verpflichtung auf uns genommen. Wir werden in unseren Städten und ihrer Umgebung keine Klöster, keine Kirchen, keine Mönchszellen und keine Einsiedeleien in Zukunft bauen. Wir werden auch die oben genannten Gebäude, die baufällig sind oder sich in den muslimischen Wohnvierteln befinden, nicht instand setzen. Wir werden den Vorbeikommenden und den Reisenden unsere Türen öffnen. Wir werden allen Muslimen Gastfreundschaft anbieten und sie 3 Tage lang beherbergen. Wir werden keinem Spion Asyl gewähren, weder in unseren Kirchen noch in unseren Wohnungen. Wir werden den Muslims nichts verheimlichen, was ihnen schaden könnte. Wir werden unsere Kinder den Koran nicht lehren. Wir werden unsere Kulthandlungen nicht öffentlich zeigen und auch nicht in der Predigt empfehlen. Wir werden keinen unserer Angehörigen daran hindern, den Islam anzunehmen, wenn er es will. Wir werden den Muslims mit Respekt begegnen. Wir werden aufstehen, wenn sie sich niedersetzen wollen. Wir werden nicht versuchen, ihnen in der Kleidung ähnlich zu sein, weder durch den Hut noch durch den Turban oder die Schuhe oder durch die Art, uns zu kämmen. Wir werden uns ihre Sprechweise nicht aneignen und werden ihre Vater- bzw. Sohntitel nicht übernehmen, das heißt Kunya. Wir werden keine Sattel gebrauchen, uns nicht mit dem Schwert gürten, keine Waffen besitzen, auch keine tragen. Wir werden auf unsere Siegel keine arabische Buchstaben einritzen. Wir werden keine alkoholhaltigen Getränke verkaufen. Wir werden uns den Vorderkopf scheren. Wir werden uns, wo immer wir uns befinden, auf die gleiche Weise kleiden und werden den Gürtel tragen. Wir werden unsere Kreuze und unsere Bücher auf den von Muslims besuchten Straßen und auf ihren Märkten nicht zeigen. Wir werden den Gong in unseren Kirchen leise schlagen. Wir werden doch unsere Stimmen in der Gegenwart der Muslims nicht laut erklingen lassen. Wir werden die öffentlichen Prozessionen am Psalmsonntag und am Ostern nicht veranstalten. Wir werden nicht laut schreien, während wir unsere Toten begleiten. Wir werden nicht laut auf von Muslims besuchten Straßen und auf ihren Märkten nicht laut beten. Nicht beten. Wir werden unsere Toten nicht neben denen der Muslims begraben. Wir werden die Sklaven, die den Muslims zugeteilt wurden, nicht in Dienst nehmen. Wir werden keine Aussicht auf die Häuser der Muslims haben. Dies sind die Bedingungen, denen wir zugestimmt haben, wir und unsere Glaubensbrüder. Dafür erhalten wir die Sicherheitsgarantie, sollten wir eine dieser Verpflichtungen, für die wir mit unseren eigenen Personen Gewähr bieten, verletzen, so würden wir das Recht auf Schutz verlieren und uns den Straßen aussetzen, die den Rebellen und Aufständischen vorbehalten sind. Damit gelangen wir zum letzten Teil, die Stellung der Schutzbefohlenen im Islam. Das Ziel des mit dem Nicht-Muslim abgeschlossenen Schutzvertrags ist nicht zuerst finanzieller Natur, sondern besteht darin, ihm ein Zusammenleben mit den Muslims zu ermöglichen, damit er die Tugenden der Scharia erkennt und sich zum Islam bekehrt. Was die Kopfsteuer anbelangt, so bezweckt man damit die Bestrafung des Nicht-Muslims und ihre Erniedrigung. Auf der islamischen Seite ist nur der Herrscher, Imam oder sein Stellvertreter berechtigt, dem Nicht-Muslim diese Schutzgarantie zu gewähren. Nach der von den meisten Juristen geteilten Meinung darf die islamische Seite keine Apostaten und Polytheisten, sondern nur Angehörigen beider Buchreligionen, Christentum, Judentum, einschließlich der Anhänger des Zoroastrismus Schutz gewähren. Die Bedingungen des Schutzvertrags: Um vom Schutzvertrag profitieren zu können, muss derjenige, dem der Schutz erteilt wird, folgende Bedingungen erfüllen. Er muss denjenigen angehören, die die Kopfsteuer entrichten dürfen. Daher darf mit Apostaten kein Schutzvertrag abgeschlossen werden. Der Vertrag soll fürs ganze Leben gelten, weil er sich auf den Schutz des Blutes und Besitzes bezieht und somit dem Islam ähnlich ist, dessen Schutzfunktion auch lebenslänglich ist. Die islamische Seite, welche den Schutz erteilt, soll angesichts der hohen Bedeutung dieser Sache entweder vom Herrscher oder seinem Stellvertreter vertreten sein. Er soll sich damit verpflichten, die Kopfsteuer jährlich zu entrichten. Er soll annehmen, was an Erfüllung von weiteren Pflichten und Vermeidung des Verbotenen auf ihn zukommt. Sind diese Bedingungen alle erfüllt, verpflichtet sich die islamische Seite zum Schutz der Seelen und Habe der Schutzbefohlenen sowie der Beendigung des Kriegszustandes, solange dieser Vertrag seitens der Nicht-Moslems nicht gebrochen wird. Nach Mawardi, einem islamischen Juristen, wird der Vertrag für ungültig erklärt, wenn die Schutzbefohlenen Folgendes nicht beachten. A. Sie dürfen das Buch Gottes, Koran, weder kritisieren noch behaupten, es sei verfälscht worden. B. Sie dürfen den Gesandten Gottes weder der Lüge bezichtigen, noch sich über ihn lustig machen. C. Sie dürfen die Religion des Islam weder kritisieren, noch sie angreifen. D. Sie dürfen einer Muslimin weder des Ehebruchs bezichtigen, noch sich ihr unter dem Vorwand der Eheschließung nähern. E. Sie dürfen weder einen Muslim in Bezug auf seine Religion verwirren, noch seine Habe berühren. F. Sie dürfen weder die Leute des Krieges unterstützen, noch sich eine Unterstützung durch ihre Reichen wünschen. Nach den Hanafiten verliert der Schutzvertrag seine Gültigkeit in folgenden Fällen. A. Wenn der Schutzbefohlene sich zum Islam bekehrt, dann hat er die gleichen Vorteile und Pflichten wie die Moslems. Der Schutzvertrag war schließlich nur ein Mittel zur Bekehrung, womit aber das Gewünschte nun in Erfüllung gegangen ist. B. Wenn der Schutzbefohlene sich dem Haus des Krieges anschließt, womit er als ein Abtrünniger betrachtet wird. C. Wenn die Schutzbefohlenen sich eines Gebiets bemächtigen und die Moslems bekriegen, womit man sie zu den Leuten des Krieges zu rechnen hat. Sie werden in diesem Fall wie die Apostaten behandelt, werden jedoch zu Sklaven gemacht, wenn sie gefangen genommen werden. Nach den meisten hanafitischen Juristen aber verliert der Schutzvertrag ihre Gültigkeit nur dann, wenn sie sich weigern, die Kopfsteuer zu entrichten. Zweifelsfälle dürfen kein Grund sein, den Vertrag zu brechen. Die Religionsfreiheit für Schutzbefohlene. Prinzipiell respektiert das islamische Recht die Religionsfreiheit für die Schutzbefohlenen. Oder besser gesagt, es zwingt sie nicht zur Annahme des Islam oder kümmert sich nicht darum, ob der Zimmi seiner Glaubensrichtung treu ist oder nicht. Die Juristen begründen diese Haltung durch einen Koranvers. In der Religion gibt es keinen Zwang. Der rechte Weg ist vor der Verirrung klar geworden. Jedoch soll der Zimmi in islamischen Ländern daran gehindert werden, die Kennzeichen seines Glaubens zu zeigen, weil im Land des Islam keine Kennzeichen des Unglaubens gezeigt werden dürfen. Auf dem Land jedoch darf man sie in Ruhe lassen. Ausschlaggebend in dieser Praxis ist, ob das Land sich friedlich ergab oder erst nach Kriegshandlungen eingenommen worden ist. Wenn sie sich unter der Bedingung der Kopfsteuer friedlich ergeben haben, dürfen sie nicht gehindert werden, ihre Kreuze oder Glocken zu zeigen. Außerdem müssen sie weder einen besonderen Gürtel tragen, noch sie vor der Seite ihrer Köpfe rasieren. Was die Gebetshäuser und Tempel betrifft, so ist die Praxis je nach der Beschaffenheit des Gebiets unterschiedlich. Denn es kann ein Gebiet sein, dessen Bevölkerung mehrheitlich zum Islam übergetreten ist, oder ein solches, in dem die Moslems mehrheitlich wohnhaft sind, oder ein solches, welches von den Moslems durch Kriegshandlungen eingenommen worden ist, oder ein solches, das sich ergeben hat. In den Ländern, in denen die Moslems mehrheitlich wohnhaft sind oder deren Bevölkerung zum Islam übergetreten ist, wird es den Schutzbefohlenen nicht gestattet, neue Kirchen oder Klöster zu bauen. Nach Abu Yusuf dürfen die Schutzbefohlenen in den mehrheitlich von den Moslems bewohnten Ländern weder Kirchen oder Klöster bauen, noch Glocken läuten, noch ihren Wein vorzeigen, noch Schweine züchten. Dasselbe gilt auch für die von den Moslems durch kriegerische Handlungen eingenommenen Länder. Bezüglich der von der Eroberung gebauten Kirchen, Klöster und Kultstätten gibt es unterschiedliche Meinungen. Nach der hanafitischen Schule soll den Dhimmis nicht gestattet werden, darin zu beten. Sie werden jedoch nicht zerstört, sondern bleiben unbehelligt und werden zu Wohnzwecken gebraucht. Die Hanbaliten sind der Meinung, sie sollten zerstört werden. Das Kreuz. Da das Kreuz ein Kennzeichen der Ketzerei ist, bleibt ihnen untersagt, es zu zeigen. Ahmed bin Hanbal sagt, sie dürfen weder Kreuze erheben, noch Schweine zeigen, noch Feuer machen, noch ihren Wein öffentlich anbieten. Omar bin Abdelaziz verbot den Christen in Syrien, Glocken zu läuten, ebenso auf ihre Kirchen Kreuze zu setzen. Wer einen Schutzbefohlenen dabei ertappt, dem gehört sein Haus. Nach Ibn Qayyim al-Jawziyya ist das Kreuz eine Art Idol, weshalb die Christen auch Knechte des Kreuzes genannt werden. Das Findelkind. Jedes Kind, das im Haus des Islam gefunden wird, wird als Moslem betrachtet. Was das Haus des Unglaubens betrifft, in dem kein Moslem wohnt, so wird es als Ungläubiger angesehen. Wenn im Haus des Unglaubens aber auch Moslems wohnen, so gibt es verschiedene Meinungen dazu. Nach den Hanafiten wird das Kind, das man zwar im Haus des Islam, jedoch bei einem Kloster in der Nähe einer Kirche oder in einem rein nicht-muslimischen Dorf gefunden hat, als Simmi angesehen. Nach einem Genossen Abu Hanifes hat die Hausfrage hier keinen Wert, es kommt vielmehr auf die Person an, die es gefunden hat. Die Kleidung. Es ist eine Tradition des Propheten, dass die Angehörigen anderer Religionen und Glaubensrichtungen, die sich seiner Scharia widersetzen, sich von den Moslems auch in Bezug auf die Kleidung unterscheiden müssen, als ein Zeichen ihrer Schmach und Erniedrigung, damit ihr verwerflicher Zustand allen bekannt wird und man leicht erkennen kann, wer Moslem ist. Wie aus diesem Zitat hervorgeht, besteht der Sinn dieser Ordnung darin, die Dhimmis von Moslems zu trennen und sie daran zu hindern, sich den Moslems ähnlich zu machen. Die Juristen erwähnen in diesem Zusammenhang einen Ausspruch des Propheten. Mohammed soll gesagt haben, ich wurde unmittelbar vor Anbruch der Stunde des jüngsten Tages mit dem Schwert gesandt, dass allein Gott angebetet wird und Erniedrigung und Schmach dem zuteil wird, der sich meiner Sache widersetzt. Wer sich einem Volk im Kleid und Benehmen ähnlich macht, gehört zu ihm. Abul Qasim findet diesen Ausspruch den besten über die Schutzbefohlenen, die härtesten im Blick auf ihren Ungehorsam. Daher verdienen sie diese Verachtung, indem man sie im Kleid von den Moslems absondert, die von Gott mit Gehorsam ihm und seinem Gesandten gegenüber geehrt worden sind. Den männlichen Simmis ist es untersagt, den Turban, den der Prophet getragen hat, oder ähnliche Kopfbedeckungen, welche von den Moslems oder ihrem Klerus getragen werden, zu tragen. Nach den Schafiiten dürfen sie keinen Bart tragen. Was den Haarschnitt betrifft, so sollen die Leute der Schrift ihre Haare freilassen und am Hinterkopf einen runden Haarknoten haben. Außerdem dürfen sie keinen mantelartigen Überwurf anziehen, den die Moslems und ihr Klerus zu tragen pflegen. Was die Reittiere anbelangt, so ist es wünschenswert, dass sie vermeiden, rassige Pferde zu reiten und stattdessen von Eseln und Maultieren Gebrauch machen, da auch ihre Reittiere sich von den Reittieren der Angesehenen und der Ungläubigen unterscheiden sollen. Bitte? Ich habe das so gesagt. Ja. Ob ihre Frauen sich auch an das Prinzip des sich Unterscheidens halten sollen, wenn sie sich sichtbar machen, das heißt, wenn sie ausgehen, dazu gibt es zwei Meinungen. A, sie sollen sich von den Musliminnen unterscheiden wie ihre Männer. B, das ist nicht notwendig, weil es selten vorkommt, dass ihre Frauen sich sichtbar machen. Das wichtigste Kennzeichen bleibt aber der Gürtel, den zu tragen für die Simmis obligatorisch ist. Die Farbe des von Christen zu tragenden Gürtels war bis zum 12. Jahrhundert grau. Später mussten die Christen einen blauen, die Juden einen gelben Gürtel tragen. Und das wiederum als ein Zeichen dafür, dass sie die Leute des Schutzes und der Niedrigkeit sind. Nach Abu Ishaq al-Marwazi soll der Dhimmi an seinen Hals sogar eine Schelle hängen, wenn er ins Bad geht. Was Professor Subhi Salih der Toleranz des Islam entgegengestellt findet. Das Eherecht der Schutzbefohlenen. Prinzipiell akzeptiert das islamische Recht die rechtlichen Regelungen der Simmis bezüglich ihres eigenen Eherechts. Von daher ist die Eheschließung zwischen den Schutzbefohlenen sowie die rechtliche Lage der schon geschlossenen Ehen für das islamische Recht nicht relevant. Dennoch gibt es unter den Juristen bezüglich des Eherechts der Schutzbefohlenen viele Meinungsstreitigkeiten. Obwohl es Rechtsgelehrte gibt, die jede Form von Eheschließung zwischen den Simmis für ungültig erklären, weil die islamischen Bedingungen dafür von den Nicht-Moslems nicht erfüllbar seien, weshalb der islamische Staat alle Simmis als unehelich geborene Menschen behandeln müsste, hält die Mehrheit der Scharia-Gelehrten die nicht-islamischen Lebensgemeinschaften unter bestimmten Bedingungen für akzeptabel. Strittig und kompliziert wird es, wenn sich der Simmi zum Islam bekehrt. Diesbezüglich werden in den juristischen Werken fiktive Fälle behandelt, die wir unten, wie wir unten sehen werden, wahrscheinlich die Zarathustrier angehen. Ibn Qayyim fragt, was zu tun sei, wenn der Schutzbefohlene, der von seinem Vater vor seinem Mannesalter mit mehr als 4 Frauen verheiratet wurde, zum Islam übertrete. Die Antwort lautet, weil er vor seinem Mannesalter keine Wahl unter seinen Frauen treffen konnte, was auch seinem ungläubigen Vater nicht zukomme, müssen seine Ehefrauen so lange warten, bis er die Reife erreicht hat. Ibn Qayyim vergleicht diesen Fall mit dem eines Wahnsinnigen. Denn wenn ein Ehemann plötzlich seinen Verstand verliert, muss die Ehefrau so lange warten, bis seine Vernunft zurückkehrt. Wenn der Ehemann zum Islam übertritt und sich von allen Ehefrauen scheiden lässt und die Frauen sich nachher zum Islam bekehren, wird er aufgefordert, unter ihnen eine Wahl zu treffen. Wenn er als Ehemann von 8 Frauen zum Islam übertritt und 4 von seinen Frauen sich zum Islam bekehren, kann er sowohl unter den Bekehrten wählen, als auch warten, bis alle zum Islam übertreten. Wenn die Bekehrten sterben und die übrigen zum Islam übertreten, kann er seine Ehefrauen sowohl unter den Verstorbenen als auch unter den Lebenden wählen. Er kann auch einige unter den Verstorbenen, einige unter den Lebenden wählen, weil die Wahl kein Vertrag ist, sondern nur die Korrektur des ersten Vertrags bezüglich der zu wählenden Frauen bedeutet. Wenn er allein zum Islam übertritt und seine Frauen bis zum Ablauf ihrer Wartefrist auf ihrer Religion beharren, gelten sie angesichts des Religionsunterschieds als geschieden. Wenn er 4 von ihnen wählt und die anderen verlässt und eine der Gewählten stirbt oder sich von ihm trennt, kann er nach Ablauf der Wartefrist der Letzteren noch eine Frau unter den Verlassenen wählen. Wenn sie alle zusammen mit ihm zum Islam übertreten und sterben, bevor er die Wahl getroffen hat, kann er auch unter den Verstorbenen seine Ehefrauen wählen und sie beerben. Etwas problematisch wird es, wenn die Simmis untereinander Mischehen eingehen. Eine solche Eheschließung wird anerkannt, doch welcher Glaubensgemeinschaft das Kind angehört, hängt nach Meinung mancher Juristen davon ab, welcher der beiden Partner der besseren Religion angehört. Das Kind eines jüdisch-zarathustrischen Ehe gehört dementsprechend dem jüdischen Glauben an. Das Kind einer jüdisch-christlichen Ehe ist nach den Hanafiten christlichen Glaubens, weil die Christen an Mose glauben, während die Juden den Messias verleugnen. Daher stehen die Christen den Moslems näher und die Juden sind besser als diejenigen, die die Prophezeiungen völlig leugnen. Hinzu kommt, dass die Juden nach der Aussendung Jesu sowohl das Gesetz Moses als auch das Gesetz Jesu verlassen haben, obwohl sie dem Gesetz Jesu folgen sollten, weil das Gesetz Moses vorübergehend war. Aus diesem Grund ermöglichte Gott den Christen eine Herrschaft in der Welt und nahm den Juden ihren Ruhm und ihre Ehre gänzlich bis zum jüngsten Tag. Start Ende. Was die Mischehen zwischen Moslems und Simmis anbelangt, so sind sie zwar nicht empfehlenswert, aber legal. Unter solcher Mischehe versteht die Scharia nur solche, deren männlicher Partner islamischen Glaubens ist. Die Juristen halten sogar eine Mischehe eines Moslems mit 4 Simmi-Frauen für annehmbar, weil die Zeit sich geändert habe. Der Moslem darf theoretisch seine Frau in diesem Fall nicht zum Übertritt zum Islam zwingen. Aber es steht ihm zu, ihr im täglichen Leben Einschränkungen auszuerlegen. Er kann ihr beispielsweise Kirchen- oder Klosterbesuche verbieten, weil diese sein Genussrecht in Bezug auf sie beeinträchtigen können. Wenn wir es in Betracht ziehen, dass die Frau ohne Erlaubnis ihres Mannes das Haus nicht verlassen darf, gilt das Tolerieren des Mannes dafür als Beihilfe für den Unglauben. Was das Kreuz betrifft, kann der Mann ihr befehlen, es nicht in sein Haus zu bringen, aber das kann ein Irr nicht verbieten. Einen wichtigen Platz nimmt auch die Ahndung sexueller Delikte ein, da die Sache dann nicht nur die Simmis angehe, sondern auch die islamische Gemeinde gefährde, was einen direkten Eingriff der Instanzen erforderlich mache. Man kann rasch den Eindruck gewinnen, dass das islamische Recht in Bezug auf die nicht-islamische Ehe sich wie ein Teil des fremden Strafrechts in Bezug auf Scheidung und Apostasie ausnimmt. Das Strafrecht der Schutzbefohlenen. Das Strafgesetz der Scharia wird auch auf die Schutzbefohlenen angewandt. Jedoch dürfen sie unbestraft Wein trinken und Schweinefleisch essen. Bei allen anderen Delikten sowie bei den für die Moslems obligatorischen Pflichten darf der Simmi nicht vorzüglich behandelt werden, um das Verbrechertum nicht zu fördern. Wie wir schon im Schutzvertrag mit Isfahan gesehen haben, kann der Schutzbefohlene sogar mit besonderer Härte bestraft werden. Delikte wie die Verunglimpfung Allahs, des Propheten und der Engel sollen bei allen Rechtsschulen außer den Hanafiten mit dem Tod bestraft werden. Was beim Moslem als Apostasie gilt, gilt beim Simmi als Aufkündigung des Schutzvertrages seinerseits. Nach welchen Maßstäben eine Verunglimpfung derselben gemessen wird, bleibt der persönlichen Entscheidung des Richters überlassen. Der Simmi kann sich in einem solchen Fall durch seine Bekehrung zum Islam retten. Allgemein gesagt toleriert das islamische Recht bei Simmi lediglich das Trinken von Alkohol und das Essen vom Schweinefleisch unter der Bedingung, dass er das Verbotene nicht öffentlich vor den Moslems isst oder trinkt. Im täglichen Umgang mit den Moslems sollen die Simmis geduldig und sanftmütig sein, denn ein Simmi, der bei einem Streit mit einem Moslem handgreiflich wird, verwirkt sein Schutzrecht, weil eine solche Haltung seiner Niedrigkeit und Unterworfenheit nicht entspricht. Nach dem Konsens soll der Simmi, der mit einer Muslimin Ehebruch begangen hat, getötet werden. Sie dagegen bekommt nur eine Haftstrafe. Das ist eine koranisch festgelegte Strafe, die von Hieben bis zum Handabhacken. Erreicht und dann, ja. Die Religionszugehörigkeit des Simmis spielt dabei keine Rolle. Es ist gleichgültig, ob er einer der Buchreligionen angehört oder nicht. Nach der Überlieferung soll Umar bin Khattab einen Juden, der mit einer Muslimin Unzucht getrieben hat, gekreuzigt haben. Treiben die Simmis Unzucht miteinander, so gibt es in Bezug darauf unterschiedliche Meinungen. Die Schafiiten und Hanbaliten sind der Meinung, dass der Simmi wie der Moslems bestraft werden muss. Die Malikiten sind dagegen, weil diese Strafe eine verletzte Keuschheit und Unbescholtenheit voraussetzt, die aber bei dem Simmi nicht zu finden ist. Die Juden werden in dieser Frage separat behandelt, weil der Prophet nach einer Überlieferung zwei Juden wegen Hurerei gesteinigt haben soll. Das Erbrecht der Schutzbefohlenen. Nach einem Ausspruch des Propheten darf weder der Moslem einen Ungläubigen noch der Ungläubige einen Moslem beerben. Ein anderer Ausspruch lautet, die Angehörigen zweier unterschiedlicher Religionen dürfen einander nicht beerben. Es gibt aber Juristen, die das erlauben. Die einen sind dafür, dass der Moslem einen Simmi nur beerben darf, falls ein Testament des Simmis dafür vorliegt. Die anderen sind der Meinung, dass nur der Simmi einen Moslem beerben kann. Es ist zwar unbestritten, dass die Simmis die Angehörigen ihrer eigenen Religion beerben dürfen, ob aber die Simmis verschiedener Glaubensgemeinschaften einander beerben dürfen, darüber gibt es keinen Konsens. Die meisten Juristen allen voran die Hanbaliten, schließen jede erbrechtliche Beziehung zwischen Simmis unterschiedlicher Religionen aus. Wenn der Ungläubige aus unterschiedlichen Gemeinschaften besteht, wenn der Unglaube, das ist ein Zitat, wenn der Unglaube aus unterschiedlichen Gemeinschaften besteht, die widersprüchliche Ordnungen haben, gilt der oben genannte Ausspruch des Propheten auch für sie. Demnach darf weder der Jude einen Christen, noch der Christ einen Juden, noch einer von beiden einen Zoroastrier beerben, zumal der Prophet sagt, dass das Zeugnis einer Religion gegen das einer anderen, gegen das eine der anderen keine Gültigkeit hat. die öffentlichen Dienste, die Ämter, als die wichtigste und höchste Dienststelle im islamischen Staat gilt das Kalifat, Khilafe oder Imame auf Arabisch. Weil der islamische Glaube die erste Bedingung für die Erlangung dieses Amtes ist, ist der Schutzbefohlene davon ausgeschlossen. Die Ministerien, Wizarat, nehmen den zweitwichtigsten Rang ein. Die Juristen sprechen in diesem Zusammenhang von einem repräsentativen Ministerium und dem Ministerium der Exekutive. Unter einem repräsentativen Ministerium versteht das islamische Recht das von dem Minister Wazir begleitete Amt, welchen der Kalif mit der Regelung der Angelegenheiten, das heißt der Staatsführung, betraut, um seinen Rat bittet, gegebenenfalls seine Rechtsfindung Ijtihad heranzieht. Der Minister der Repräsentative, Wazir al-Tawfid, ist der einzig Bevollmächtigte des Kalifen und kann nur islamischen Glaubens sein. Dagegen kann das Ministerium der Exekutive von einem Schutzbefohlenen begleitet werden, wenn er die dazu erforderlichen Bedingungen erfüllt. Aufrichtigkeit, Treue, Klugheit, jeglichem Hass auf die Moslems voll fern zu sein und keine weltlichen Neigungen, das heißt Gelüste, zu hegen. Es ist interessant, dass man den Schutzbefohlenen auch hier Leute der Niedrigkeit genannt, solche Tugenden zutraut. Der Schutzbefohlene kann nach der Theorie kein Statthalter werden, obwohl die Praxis, wie bei den Osmanen, ein anderes Bild zeigt. Das Richteramt. Die Juristen sind sich einig, dass der islamische Glaube die wichtigste Voraussetzung für das Richteramt ist. Die Frage wird jedoch kompliziert, wenn es sich um die Behandlung und Regelung innerer Angelegenheiten der Schutzbefohlenen handelt, weil das islamische Recht den Dhimmis autonome Justiz gewährt, solange der Streitpunkt oder Straftat die Moslems nicht betreffen. Was das für die Schutzbefohlenen zuständige Richteramt betrifft, so scheinen die Juristen sich darin einig zu sein, dass Nicht-Moslems auf keinen Fall als Richter ernannt werden können. Allein die hanafitische Rechtsschule gewährt den Schutzbefohlenen eigene Gerichtbarkeit in vollem Sinne des Wortes durch eigene Richter. Die Sicherheitsorgane, Polizei oder auf Arabisch Hisbe. Ein Zimmi darf für dieses Amt nicht ernannt werden, weil dazu der islamische Glaube erforderlich ist. Einer der Gründe dafür, weshalb dieses Amt von einem Schutzbefohlenen nicht begleitet werden darf, lautet: Das Amt der Polizei verfügt über Autorität, welche auf ihre Macht und Würde hinweist. Das aber steht dazu im Widerspruch, was im Buch Gottes über die Zimmis gesagt wird. Die Armee. Aus denselben Gründen darf der Zimmi in der Armee auf keinen Fall zu einer Stelle ernannt werden, wo er den Moslems Befehle erteilen kann. Die Juristen begründen das mit einem Koranvers, nachdem der Moslem nur Gott, seinem Gesandten und den Verantwortlichen aus ihren Reihen zu gehorchen hat, zumal es den Ungläubigen nicht zusteht, über Moslems Macht auszuüben. Als einfache Soldaten kann man sie zum Kampf gegen Nicht-Moslems einsetzen, jedoch auf keinen Fall gegen islamische Unruhestifter. Das Prinzip, sie klein zu halten, damit die niedrige Stellung der Zimmis sichtbar wird, zeigt sich hier in besonderem Maße. Nach Ibn Taymiyyah verliert der Schutzvertrag, den der islamische Staat mit dem Schutzbefohlenen geschlossen hat, seine Gültigkeit selbst dann, wenn dieser aus Versehen mit einer Aufgabe betraut wird, die seiner niedrigen Stellung nicht entspricht. Die Grabvorschriften. Als letztes. Obwohl der Islam theoretisch keinen Wert darauf legt, wie die Toten beerdigt werden sollen, bereitet dieses Thema den Juragelehrten Schwierigkeiten, wenn es um Schutzbefohlene geht. Was Christen und Juden betrifft, die ohne Konversion gestorben sind, ist es einfach. Sie werden auf ihren eigenen Friedhöfen bestattet. Um zu erklären, wie man schwierige Fälle behandelt, möchte ich nur ein Beispiel erwähnen. Ibn Qayyim stellt in seinem Werk die folgende Frage: Wo soll eine Nicht-Muslimin beerdigt werden, in deren Leib sich ein islamisches Kind befindet? Darauf soll es unter den Rechtsschulen drei Antworten gegeben haben. Die einen sagen, dass sie in einem christlichen Friedhof beerdigt werden soll. Die anderen sind der Auffassung, dass sie zwischen einem islamischen und christlichen Friedhof beerdigt werden soll. wobei aber berücksichtigt werden muss, dass das Kind zum islamischen Friedhof hin liegt. Die Dritten finden es unproblematisch, sie auf einem islamischen Friedhof zu bestatten, weil sie für das Kind als ein Sarg betrachtet wird. Und Schluss. Gemäß dem, was die klassischen Quellen des islamischen Rechts zur Stellung der Schutzbefohlenen sagen, kann man von keiner Gleichberechtigung im abendländischen Sinne sprechen, im aufklärerischen. Die Simmis sind Staatsbürger zweiten Grades. Ihr Leben gilt weniger als das der Moslems. Sie haben nicht das Recht, in einem islamischen Prozess etwas auszusagen. Sie haben keinen Zugang zu Ämtern, in denen sie Amtsgewalt gegen Muslime ausüben könnten. Vor allen Dingen aber müssen sie als Strafe für ihre Beharrung auf ihre Religion, die zwar geduldet, aber als ungläubig angesehen wird, immer wieder gedemütigt werden. Die Simmis sind, wenn auch selten, Pogromen zum Opfer gefallen. Es gab aber lange Perioden, in denen sie ein friedliches Leben führen konnten. Die Moslems können darauf stolz sein, dass es in der islamischen Welt bis in die Neuzeit hinein keine Ghettos gab und die Simmis trotz ihres Glaubens nicht als unrein betrachtet wurden. Man konnte sie zu Tische laden, der Islam ist da großzügiger als das Judentum. Besonders im Osmanischen Reich, dem letzten Staat, der sich auf das Amt des Kalifats berufen hat, ging es den Juden so gut wie sonst nirgendwo. Was die christlichen Minderheiten betrifft, so lebten sie bis zur Hälfte des 18. Jahrhunderts relativ friedlich. Deshalb dürfen wir nicht annehmen, dass die Regeln der Scharia überall in der islamischen Welt realisiert werden, obwohl sie bis heute noch das Gesamtbild der islamischen Kultur prägen.